Willkommen zu einem weiteren Live-Chat mit Jetzt TV. Schon mal ein Dankeschön an Devaseta für das Verfügungstellen, die Plattform für Svante, die das heute hostet. Wir können uns einfach einen Moment Zeit nehmen, zu schauen, wie sind wir hier? Sind wir in Verbindung mit unserem Körper? Sind wir unseres Körpers gewahr? Und wenn ja, gibt es Teile, denen wir uns gewahr sind und andere, die wir eher vergessen? Einfach zu schauen, sind wir wirklich auch körperlich präsent? Und ist es dann möglich, mit der Aufmerksamkeit zu ruhen? Vielleicht in ihrer eigenen Quelle zu ruhen, könnte man sagen. Narasimha hat gleich die ersten Fragen. Sie schreibt, Hi Kevin, was ist die Ursache des Leidens? Was ist das Ende des Leidens? Wann endet das Leiden? Ja, das ist eine Schlüsselfrage. Zumindest war es laut der Geschichte eine Schlüsselfrage für den Buddha. Als er mal seinen Hof verlassen durfte, wo er beschützt aufgewachsen ist und dann gesehen hat, dass es Menschen gibt, die krank sind, die alt sind, gesehen hat, dass Menschen sterben, hat er sich genau diese Fragen gestellt. Wir stellen uns 2500 Jahre später immer noch diese Fragen. Und ich meine, wir müssen schauen, was meinen wir mit Leiden, ne? Das wird individuell verschieden sein. Und ich glaube, dass wir das einfach untersuchen müssen, ne? Wenn ich merke, ich leide. Untersuchen, so gut wir können. Was ist das Leiden? Worunter leide ich? Da kommen wir nicht umhin, selbst zu untersuchen, individuell. Wir sind hier als Menschen und biologisch sind wir so konstruiert, könnte man sagen, dass Schmerz ein Teil des Überlebensmechanismus ist. Wenn wir unsere Hand ins Feuer tun und wir hätten keinen Schmerz, dann würden wir verbrennen, ohne dass wir es merken. Das heißt, Schmerz hat eine Funktion, uns auf etwas hinzuweisen, was uns nicht gut tut. Und es gibt kein, also zumindest ich kenne kein Patentrezept, außer zu untersuchen, was geht gerade ab, wenn ich gerade Schmerzen habe. Und ich hatte sie 5 Sekunden vorher nicht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich meine Hand ins Feuer gelegt habe. Dann kann ich mit Hilfe des Intellekts diese Verbindung herstellen und sagen, oh, das hat vielleicht damit was zu tun. Wenn ich mich verletzt fühle in der Beziehung oder weil jemand etwas oder jemand hat etwas zu mir gesagt und ich fühle mich verletzt und ich leide deswegen, und ich bin daran interessiert an dieser Frage, was ist die Ursache des Leidens und wann endet das Leiden dann? Bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu untersuchen, sonst werde ich immer wieder diese Situation wiederholen, wenn ich mir nicht anschaue, was spielt da. Wenn mich jemand belogen hat und ich bin verletzt, und ich erkenne, dass das, was mich eigentlich verletzt hat, ist meine Erwartung, dass mein Nachbar mich nicht belügen sollte. Das ist ja schließlich mein Nachbar. Oder mein Partner oder meine Partnerin, mein Kind hat mich belogen. Und ich bin daran interessiert, nicht zu leiden. Was wir dann oft versuchen, ist, dass wir das im Außen ändern wollen, ne? Dass wir unser Kind ändern wollen, dass es uns nicht belügt oder unserem Partner oder unseren Nachbarn. Wir versuchen, das Außen zu ändern, damit wir nicht leiden. Das ist natürlich möglich, das zu versuchen, aber wenn ich nach innen kehre und schaue, was hat das mit mir zu tun, welchen Anteil hatte ich daran, und ich kann beispielsweise erkennen, dass, okay, ich habe die Erwartung, dass mein Nachbar mich nicht belügt, und dass es eigentlich meine Erwartung ist, die das Leiden verursacht, kann ich achtsam mit mir selber sein, dann muss ich nicht jemand anders verändern, um Leiden in meinem Leben zu reduzieren. Schmerz ist ein Teil des menschlichen Lebens, also das wird nicht aufhören, solange der Körper lebt. Das betrifft physischen Schmerz und das betrifft auch emotionalen Schmerz. Physischen Schmerz können wir vielleicht vermeiden, indem wir achtsamer leben. wenn ich einmal im Jahr die Treppen runterstürze, mir den Knöchel breche, dann kann ich lernen, achtsamer die Treppen runterzugehen, beispielsweise. Um schmerzhafte Situationen zu reduzieren. Und genauso können wir durch achtsames Leben emotionalen Schmerz reduzieren. Aber erstmal müssen wir überhaupt Zusammenhang herstellen. Weil wenn uns nicht bewusst ist, dass wir etwas damit zu tun haben, dann werden wir den Finger immer nach außen zeigen und sagen, die anderen sind schuld daran, dass ich leide. Also, wenn wir Leiden mit Schmerz gleichsetzen, dann wird das Leiden nicht aufhören, solange wir leben. Also das scheint für mich für alle gleich zu sein. Allerdings, was passiert ist, selbst wenn ich Schmerzen habe, ist, dass wir dann noch was draufsetzen. Wenn ich sage, ich will das aber nicht und wann geht das endlich weg oder ja, dann erhöht sich das Leiden. Dann legen wir eine Schicht da drauf. Zusätzliche Schicht. Wenn wir im Widerstand gehen gegen das, was gerade sowieso ist, dann vergrößert sich in meiner Erfahrung das Leiden. Das heißt, um es kurz zu machen, ist, wie kann ich Leiden reduzieren? Wie kann ich mit Leiden umgehen? Ist, indem ich untersuche, wenn Leid auftaucht, was spielt da gerade, was passiert da gerade? Wenn ich zum Beispiel leide, weil ich eine Krankheit habe, kann ich beobachten, gibt es irgendetwas, was ich tun kann, was meine Symptome lindert. Ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Jahre lang damit zu tun, dass ich sehr leicht erschöpfe. Und lerne besser mit meiner Energie umzugehen. Das heißt, dass ich nicht zu viel mache, dass wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt noch was in den Tag reinpacke, dann geht's mir nicht gut. Der Weg, mit Leiden umzugehen, ist einfach achtsam mit dir selbst zu sein. Was ist die Ursache? Wie gilt es individuell immer zu schauen, was ist die Ursache? Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, da gibt es irgendwie eine Ursache. Ramana Maharshi würde vielleicht sagen, die Ursache ist, dass du mit dem Körper identifiziert bist. Man kann dann prüfen, ob da was Wahres dran sein könnte. Wie können wir das prüfen? Im Tiefschlaf beispielsweise bin ich nicht mit dem Körper identifiziert. Also da ist kein, da ist nicht einmal ein Ich, was auftaucht, was mit irgendwas identifiziert sein könnte. Und soweit ich weiß, leide ich da nicht. Und da können wir experimentieren, wenn wir das Leiden oder den Schmerz, den wir erfahren, nicht persönlich nehmen, wenn wir einen Abstand kreieren dazu, verändert sich was. Wie können wir überhaupt irgendwelche Probleme lösen, indem wir experimentierfreudig werden? Untersuchen und Dinge ausprobieren. Ich habe am Dienstag in München das erste Mal einen Versuch gestartet mit einer Buchlesung. Und jemand hatte den Vorschlag, ein Buch zu lesen, das heißt Alles ist eins. Das ist ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Aus Indien, das Ramana Maharshi zum Beispiel empfohlen hatte. Und im Vorwort dieses Buchs gibt es ein paar Worte von Ramana, die er jetzt nicht für dieses Buch geschrieben hat, aber der Verleger. Und er spricht da vom Glücklichsein. Und er sagt, glücklich sein zu wollen und dabei das Selbst mit dem Körper zu identifizieren, es ist wie zu versuchen, einen Fluss zu überqueren auf dem Rücken eines Krokodils. Also er sagt, also wenn du glücklich sein willst und dich mit dem Körper identifizierst, also das, die zwei gehen nicht miteinander überein. Ja, das war seine Erfahrung. Man könnte sagen, seine Meinung, aber das war tatsächlich seine Erfahrung. Und dann kann man weiter untersuchen, wenn uns das interessiert, könnte der irgendwie auf was gestoßen sein. Und dann muss ich mich erstmal fragen, was meint er denn mit dem Selbst? Weil er redet davon, wenn das Selbst sich mit dem Körper identifiziert. Und um es einfach zu machen, weil wir müssen ja irgendwo anfangen, würde ich sagen, das Selbst, das bin ich. Also damit kann fast jeder was anfangen. Es gibt ein paar Menschen, die ein paar wenige, die damit nichts anfangen können, aber die meisten Menschen, die können was mit dem Wort Ich anfangen. Wenn ich mich mit dem Körper identifiziere, sagt Ramana, dann sind meine Chancen, glücklich zu sein, so groß, wie wenn ich versuche, auf dem Rücken eines Krokodils den Fluss zu überqueren. Und wir wissen, dass Krokodile, die tauchen gern unter, um ihre Beute unter Wasser zu ertrinken. Also da hast du keine große Chance. Selbst hat natürlich auch vielleicht andere Bedeutungen als dieses einfache Ich. Aber das ist unser erster Bezug. Und dann kann man anfangen, Fragen zu stellen. Also eine Frage, die für mich ganz natürlich auftaucht, wenn ich sowas lese, ist, ja, gibt es denn irgendeine andere Möglichkeit, mich zu identifizieren? Außer mit dem Körper. Oder ich untersuche ja, wie funktioniert Identifikation. Also ich werde Fragen nur ergründen können, indem ich sie auseinandernehme, um ein für mich zufriedenstellendes Ergebnis zu erlangen. Buddha hat die Frage so lange untersucht, bis er ein zufriedenstellendes Ergebnis erlangt hat. Und er kann uns diese Arbeit nicht abnehmen. Die müssen wir selber machen. Wir können nicht sagen, er hat es untersucht und ich brauche das nur noch zu kopieren oder er könnte mir ein Rezept geben. Ich muss es selbst untersuchen. Ich muss wirklich ergründen, was meint der Buddha mit dem, was er sagt, was meinen andere mit dem, was die sagen, wenn wir uns an anderen orientieren. Und was meinen wir mit Identifikation? Da muss ja etwas geben, was sich identifiziert. Und das muss ich dann ergründen. Was ist das? Wenn mich die Frage interessiert. Ich, sagen wir, ich habe mich identifiziert, ne? Wir können es beobachten in der Fußballsaison, wenn wir an einem Samstagnachmittag in der Großstadt irgendwo unterwegs sind, dann siehst du lauter Fußballanhänger. Die eine mit einer Farbe blau-weiß wegen mir und die andere mit der Farbe rot-weiß-Schalen. Die sind dann identifiziert im Fußballverein. Und wenn ihr Verein gewinnt, dann sind sie glücklich. Und wenn ihr Verein verliert, dann sind sie unglücklich. Ja, das ist Identifikation, oder? Und wenn jemand wie ich weder mit Blau-Weiß noch mit Rot-Weiß identifiziert ist, dann beeinträchtigt das mein Glück nicht, ob die eine Mannschaft gewinnt oder die andere. Dann bin ich klar im Vorteil, oder? Also wenn ich jetzt nicht leiden möchte. Also wir können mit so einem banalen Beispiel sehen, dass es vielleicht sich lohnt zu fragen, zu untersuchen, was ist Identifikation, ne? Wie funktioniert das, ne? Wenn ich den Gedanken habe, um das von vorhin das Beispiel aufzugreifen, was war das nochmal? Ich bin unglücklich, weil mein Nachbar mich belogen hat. Also die Grundidee ist, mein Nachbar sollte mich nicht belügen. Was natürlich hilfreich wäre, aber es liegt nicht in meiner Hand. Und ich identifiziere mich mit dieser Idee. Das heißt, ich messe dieser Idee einen sehr großen Wert bei. Dann werde ich leiden, wenn das Leben anders sich zeigt oder anders spielt als meine Idee, wie es sein sollte. Und wenn ich jetzt wieder zu dem Beispiel mit den rot-weißen Schalen und blau-weißen Schalen der Fußballhänger gehe und sehe, dass wenn ich da nicht identifiziert bin, dann ist mein Glück nicht davon abhängig, wie das Spiel ausgeht, dann kann ich versuchen, zu experimentieren mit meinen eigenen Erwartungen. Wenn ich erkenne, dass meine Erwartungen etwas damit zu tun haben, ob ich glücklich bin oder nicht. Also ich komme gern nochmal auf die Frage zurück. Aber im Prinzip, die Antwort ist, indem ich untersuche, in dem Moment, wo ich leide, was spielt da gerade? Es wird individuell verschieden sein, aber häufig wird es so sein, dass wir mit einem Gedanken oder mit einer Idee identifiziert sind, unbewusst meistens. Und das ist ein guter Anhaltspunkt zu untersuchen. Beispielsweise, ich war unachtsam und ich habe meine Hand an der Herdplatte verbrannt. Ja, mir ist klar, was passiert ist. Ich habe vergessen, dass sie noch heiß ist. Ich hatte sie gerade vor 30 Sekunden ausgeschaltet und habe vergessen, dass sie noch heiß ist. Ich weiß, okay, ich war unachtsam, ich habe mir die Hand verbrannt. Und natürlich wird es eine Reaktion, eine Schmerzreaktion geben. Und dann kann ich entweder, ich schaue dann, gibt es irgendwas, was ich tun kann, um das zu lindern? Habe ich eine Brandsalbe oder was kann ich tun? Das ist eine Möglichkeit. Ich kann auch fluchen auf den Hersteller des Herz und ihm die Schuld geben. Oder irgendwas anders im Außen finden, das dafür verantwortlich ist. Dann habe ich ein zusätzliches Leiden zu dem Schmerz, den ich durch die verbrannten Finger habe. Und auch die Idee, es müsste anders sein, ist eine Idee. Und wenn ich mit der Idee identifiziert bin, dann können wir untersuchen, produziert diese Idee Leiden. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Hand verbrannt, was ist das Bestmögliche, was ich aus der Situation machen kann? Ich drehe zurück, ich schaue. Also ich kümmere mich um meine Hand und ich schaue, wie kommt es, dass ich unachtsam war. Ah, ich habe gleichzeitig dies und gleichzeitig das gemacht. Man kann ja erkennen, vielleicht ist das keine gute Idee, wenn ich mit Feuer hantiere, Herd. Ne? Dass es bestimmte Dinge gibt, wo ich meinen Fokus allein ich untersuche. Weil ich Interesse habe, dass mir das morgen nicht wieder passiert. Ich freue mich, wenn da noch Fragen dazu kommen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Karin fragt, kam das Sein in Stille und Präsenz bei dir so, dass du dann überwiegend darin verweilen konntest oder nach und nach? Es kam nach und nach und hat Jahrzehnte gedauert. Wir alle kennen das Ruhen im Sein, in Stille und Präsenz aus unserer Kindheit, wo wir so involviert waren mit etwas, dass wir alles andere, als wir waren einfach in diesem Moment. Wir haben alles vergessen, alles, was wichtig ist, unsere Eltern. Und ab und zu sind wir dann erschrocken, oh, sind die noch da? Ah ja, okay. Und als Erwachsener hat mich eine damalige Freundin zu einem Satsang eingeladen, also zu Isaac Shapiro. Und da bin ich in den Raum gelaufen und zugehört. Und das, was sie gesprochen haben, das fand ich sehr merkwürdig. Ich muss auch sagen, damals hat er auch sehr merkwürdig gesprochen, aber was wir reden, das verändert sich mit der Zeit. Ne? Wir reifen als Menschen. Wir lernen dazu und aber nichtsdestotrotz, was mir aufgefallen ist, obwohl ich nicht verstanden habe, warum alle im Saal die gleiche Terminologie benutzen wie er, das ist ein Phänomen. Wenn einer wie Tony Parsons zum Beispiel sagt, da ist niemand und alles ist nur scheinbar, dann tauchen plötzlich Hunderte von Menschen auf, die genau dasselbe sagen, die genau dieselbe Sprache verwenden. Und das war aus meiner Erfahrung bei Isaac Shapiro und mit den Worten konnte ich damals nicht viel anfangen. Ich habe mich nur gewundert und habe gedacht, ich bräuchte vielleicht ein Lexikon, damit ich das verstehe, warum die Leute, also zum Beispiel war damals eins seiner Lieblingswörter Contraction, das heißt Kontraktion, das ist also ein, ja, wie sagt man auf Deutsch, gibt es ein besseres Wort, ein Zusammenziehen. Und das ganze Publikum sprach nur von Contractions. Jeder hatte Contractions. Ich sagte, was haben die alle? Gibt's da auch normale Leute? Also ich habe mich echt sehr gewundert. Ich wundere mich immer noch. Aber was mir aufgefallen ist, was für mich relevant war, ist, ich bin ruhig geworden. Und das habe ich gemerkt. Bei mir ist etwas still geworden, ziemlich schnell. Meine Gedanken haben sich verlangsamt. Und in mir ist etwas still geworden, obwohl ich nicht verstehen konnte, worüber die geredet haben. Und das fand ich faszinierend. Es war Grund genug für mich, am nächsten Tag wieder hinzugehen. Und so bin ich immer wieder hingegangen, wenn Isaac nach Deutschland kam oder nach Holland. Und habe dieses Phänomen beobachtet, dass ich still werde, egal worüber gesprochen wird. Und ich habe gemerkt, wie kostbar das ist, wie wertvoll das ist für mich. Und habe gemerkt, dass das eine Weile anhält. Minuten, Stunden, Tage, was auch immer. Und weil ich ein Interesse entwickelte, so zu leben und keine Lust hatte, also weil ich gern frei bin und nicht abhängig von irgendjemandem, habe ich dann angefangen zu untersuchen oder also genau dieselbe Antwort wie mit dem Leiden. Da fängt eine Untersuchung statt, wenn man interessiert ist an etwas. Man will es ergründen. Am Anfang dachte ich, das hat was mit der anderen Person zu tun. Und mit der Zeit erkannte ich, dass das nicht unbedingt so sein muss. Ne? Also dass das mit meinen eigenen Mustern zu tun hat, dass diese Stille damit zu tun hat, wie ich in diesem Moment bin. Und das ist, für manche Leute passiert es einfach so und für alle anderen kann das nur durch eine Untersuchung passieren, indem wir dranbleiben und das so lange untersuchen, bis wir erkennen, was das mit uns zu tun hat, mit unserem Verhalten. Sorry. Ich gehe nochmal auf das Zitat von Ramana ein mit dem Krokodil, auf mit dem Glücklichsein, wenn wir uns mit dem, wenn das Selbst sich mit dem Körper identifiziert. Wir haben etwas, was wir Aufmerksamkeit nennen. Und diese Aufmerksamkeit hat eine biologische Funktion. Wir alle sind hier, weil unsere Eltern aufmerksam waren. So lange zumindest, bis sie uns zeugen konnten und so weiter. Wenn sie nicht aufmerksam gewesen wären, dann wären wir körperlich nicht hier. Biologisch gesehen könnte man sagen, dass die Funktion von Aufmerksamkeit unser Überleben sichert. Wenn wir ein lautes Geräusch hören, dann könnte es eine Bedrohung sein, dann schauen wir, was passiert da, bin ich bedroht. Wenn etwas auf uns zufliegt, dann untersuchen wir, was ist das. Und ich reagiere anders, wenn es eine Schneeflocke ist, als wenn es ein Stein ist, beispielsweise. Deswegen sind wir die ganze Zeit aufmerksam, um unser Überleben zu sichern. Jetzt in diesem Moment sitzen wir alle zu Hause, geschützt von Steinwänden. Keiner wirft mit Steinen nach uns, hoffe ich. Und wir können schauen, bin ich sicher? Und wenn wir uns sicher fühlen, dann muss unsere Aufmerksamkeit nicht ihre biologische Funktion erfüllen, zumindest nicht zu 100%. Das heißt, ich kann schauen, ist es möglich, dass die Aufmerksamkeit ruht? Ich höre trotzdem, wenn ein lautes Geräusch passiert, aber trotzdem schauen, was ist es? Aber kann sie ruhen in diesem Moment? Und ich weiß die Worte von Ramana jetzt nicht mehr genau, wie das Zitat weiterging, aber er hat im Prinzip davon gesprochen, dass wenn unsere Aufmerksamkeit nach außen geht, dann ist es wie ein reißender Strom. Da kann natürlich nichts zur Ruhe kommen innerhalb des reißenden Stroms. Das heißt, wenn unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit nach außen geht, um ihre biologische Funktion zu erfüllen und wir uns nicht einmal dessen bewusst sind, dass das Muster spielt, dieses biologische Muster, dann läuft alles auf Autopilot, dann werden wir nicht Zugang zu dieser Stille haben, zu dieser Präsenz. Wenn wir aber erkennen, wir untersuchen, bin ich jetzt sicher, kann ich es mir erlauben, dass meine Aufmerksamkeit zur Ruhe kommt? Können wir untersuchen, wir können spielen damit, wie ist es möglich, dass sie zur Ruhe kommt? Gutes Zeichen ist, wenn die Gedanken langsamer werden. Man kann zum Beispiel schauen, ob es hilfreich ist, den Körper mit einzubeziehen in die Aufmerksamkeit, den Kontakt, den wir haben mit dem Körper zum Boden, Ramana spricht davon, wenn das Ich, er nennt es das Ego in dem Fall, in seine eigene Quelle zurückkehrt. Ich nenne das jetzt die Aufmerksamkeit, wenn die Aufmerksamkeit zur Ruhe kommt. Dann ist meine Erfahrung, ich bin präsenter, hier wird es stiller. Und jeder und jede kann für sich selbst experimentieren. Ist es bei dir auch so? Und wenn es jetzt gerade so ist, dann können wir dieses Experiment wiederholen. In der Wissenschaft macht man ein Experiment nicht nur einmal, weil es könnte einfach ein Zufallselement da sein, sondern man wiederholt die Experimente. Und erst wenn man merkt, es ist unter den und den Bedingungen immer das gleiche Ergebnis, dann weiß man, wir sind auf eine wissenschaftliche Tatsache gestoßen. Und so können wir diese Untersuchung durchführen mit der Aufmerksamkeit. Wenn die Aufmerksamkeit ruht, wie ist es von dort aus zu leben? Und wenn wir jetzt dieses Experiment einmal im Monat machen, jedes Mal merken wir, wow, das ist viel angenehmer. Da könnte ein Interesse entstehen, nicht nur einmal im Monat zu ruhen, sondern öfters. Da könnte das Interesse entstehen, das dauerhaft zu ruhen. Also, das zumindest zum Ziel zu machen. Das heißt, wenn ich das dauerhaft zum Ziel mache, dann habe ich eine Vollzeitarbeit. Und ich muss immer schauen, wenn meine Aufmerksamkeit aufbüchst, dass ich sie wieder abhole, sag hier, hier ist dein Platz. Und wenn ich Treppen runtergehe, dann gebe ich etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Treppen. Und wenn ein Herzchirurg am Herzen operiert, dann gibt er hoffentlich etwas mehr Aufmerksamkeit auf das Herz und so weiter. Es ist klar, dass unsere Achtsamkeit geteilt ist, wenn wir noch etwas anderes machen. Aber ist es möglich, gleichzeitig zu ruhen? Also einen Großteil der Aufmerksamkeit im Ruhemodus zu bewahren. Weil wir alle wissen, wenn wir sehr aufgeregt sind und sehr aufgewühlt sind, und dann wollen wir auch irgendwas Wichtiges machen. Der Chirurg zum Beispiel ist aufgeregt, weil er gerade aus dem Streitgespräch mit seiner Frau gekommen ist. Und dann, wenn der nicht Methoden hat, sich zu beruhigen, bevor er an dein Herz geht, dann könnte das zu Fehlern führen. Ja, also das ist nicht von einem Moment auf den anderen bei mir passiert, sondern durch diese Untersuchung, durch das Interesse, dadurch, dass ich überhaupt erfahren habe, dass es möglich ist, mal eine Stunde in Stille zu sein oder zwei und ich Hunger und Durst nach mehr bekommen habe. Christopher fragt, spielt das Fühlen von Gefühlen eine Rolle beim Erwachen? Ja, dann musst du mir sagen, was du mit Erwachen meinst. Ne? Also als Mensch spielt das Fühlen von Gefühlen eine wichtige Rolle. Also Gefühle sind Teil des biologischen Überlebenspakets, könnte man sagen. Wenn ich in der Wildbahn oder wenn du im Wald einem Bären begegnest, was heutzutage sogar passieren kann, wie da in Deutschland, ne? und du hast keine Angst oder keinen Respekt oder du gehst hin und sagst, oh, ich will dich gern streicheln oder so, so ein Trumpf und Brombeer. Also da, Gefühle, wenn wir jetzt mal Angst mit in diese Definition von Gefühl nehmen, wo es natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich nehme das jetzt mal mit rein. Dann dient diese Angst vor den Bären deinem Überleben. Das heißt, dann läuft dein Körper auf Überlebensmodus. Dann kommt eine Erinnerung rein, vielleicht, wenn du Glück hast, wenn du jetzt schnell wegläufst, dann könnte es sein, dass der Bär dir instinktiv hinterherläuft. Das heißt, natürlich wirst du dich entfernen von ihm, aber vielleicht langsam. Vielleicht hebst du die Arme hoch, um dich groß zu machen, damit er sieht, du bist auch groß. Und so weiter. Also Angst spielt eine Rolle im menschlichen Überleben. Nehmen wir mal was anderes, verliebt sein oder Sehnsucht. Wenn ich mal all diese Begriffe mit dem Gefühl, Gefühl ist, kann man ja streiten darüber, was ist ein Gefühl, Eifersucht und so weiter. Verliebt sein, Sehnsucht dient dem menschlichen Überleben, weil wenn es keine Sehnsucht nach einem anderen Menschen gäbe, nach einem Partner, nach Vereinigung, wenn es kein Verliebtsein gäbe, dann wäre es sehr viel schwerer für so eine Spezies zu überleben. Also es, auch das dient dem menschlichen Überleben. Und dann sind Gefühle aber auch manchmal nicht hilfreich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, das, also waren jetzt hilfreiche Gefühle zum Beispiel, ne? Verliebt sein kann auch nicht sehr hilfreich sein, wenn dein Verstand dann wirklich gaga geht und du irgendjemand hinterher rennst und du weißt, das ist in Wirklichkeit keine gute Idee, aber du kannst dir nicht selber helfen, dann ist es Zeit zu untersuchen, ne? Also würde ich vorschlagen zumindest, ne? Wenn ein Gefühl auftaucht und es überwältigt mich, dann ist es auch Zeit zu untersuchen oder Zeit erstmal zu regulieren, zu schauen, gibt es irgendwelches Handwerkszeug, womit ich mich regulieren kann. Also das hat alles mit dem Menschsein zu tun, ne? Und ich kann deine Frage ehrlich gesagt schwer beantworten, weil ich nicht weiß, was du mit Erwachen meinst. Vielleicht sagst du mir das ja noch, ich lese ich nochmal weiter. Oder du stellst gleich die nächste Frage, Christopher, woher kommen Gedanken? Vielleicht, wenn du mir sagst, was du mit Erwachen meinst, weil nur dann kann ich deine Frage beantworten mit Gefühlen und Erwachen. Aber angenommen, es sind Menschen, die erwachen können, dann wäre auch die Antwort, natürlich haben Gefühle was mit Erwachen zu tun, weil sie haben mit Menschsein zu tun. Woher kommen Gedanken? Warum ist das wichtig? Woher kommt die Sonne? Woher kommt der Mond? Also das, woher kommen Gedanken, ist ein Gedanke, oder? Wenn ich jetzt ein Problem draus mache und sage, ich kann jetzt erst ruhen, bevor ich weiß, woher die Sonne kommt, dann verursacht dieser Gedanke ein Problem und hindert mich daran, still zu sein. Ich kann dann anfangen zu untersuchen, warum ist das wichtig? Ist meine Sicherheit davon abhängig, zu wissen, woher kommt die Sonne? Oder genügt es zu wissen, also ich kenne das Muster, morgens taucht sie auf und abends verschwindet sie wieder. Und ich lebe mein Leben nach dem, wie sich die Sonne verhält. Da muss ich gar nicht wissen, woher sie kommt, sondern ich weiß nur, sie verhält sich so und so. Ne? Also ich bin gar nicht so dran interessiert, woher die Gedanken kommen, sondern wenn Gedanken auftauchen, dann kann ich schauen, sind diese Gedanken hilfreich oder nicht? Tragen diese Gedanken dazu bei, zu dem, was mich interessiert? Wenn ich sage, ich interessiere mich dafür, geben zu sein, beispielsweise. Und dann tauchen Gedanken auf, die Unfrieden, mich in Unfrieden sein lassen oder die diese Wirkung haben. Dann werde ich was untersuchen und schauen, wie kann ich wieder in Frieden kommen. Wie so, wenn so ein Vogel im Himmel vorbeifliegt. Und ich sage, woher kam der? Ne? Keine Ahnung. Ne? Vorher war er vielleicht auf irgendeinem Baum. Wo war er vorher? Also und dann lande ich irgendwann bei der Frage, da gibt es einen Vogel und da gibt es ein Ei. Und wie ist das zu erklären? Und diese Frage, also aus meiner Perspektive, sie mag zwar wissenschaftlich sehr interessant sein, aber ich glaube nicht, dass sie wichtig ist, um Frieden zu sein. Sondern die Untersuchung, ist dieser Gedanke hilfreich oder nicht? Aber du kannst gerne nachhaken, Christopher, ne? Jasmin fragt, demnach ist jede Moral hinfällig. Ich weiß nicht, worauf du dich beziehst, also kann mich nicht erinnern, jetzt über Moral gesprochen zu haben. Vielleicht erklärst du das nochmal. Also ich bin nicht der Meinung, Moral sind ja Werte, ne? Ja, vielleicht mit der Wahrheit. Schau, wenn mich die Wahrheit interessiert, nehmen wir mal das Beispiel, was ich anfangs hatte. Vielleicht ist da dein Bezug, dass ob mein Partner mich belügt oder mein Nachbar mich belügt oder mein Kind mich belügt. Wenn mein Kind mich belügt, dann kann ich mich fragen, okay, was hat es mit mir zu tun? Hat mein Kind vielleicht Angst, mir die Wahrheit zu sagen? Ne? Weil wenn es sagt, es hat einen Zehner aus meinem Portemonnaie gestohlen und es belügt mich deswegen an, weil es Angst hat, dass es dann Ärger kriegt und bestraft wird, ne? Dann kann ich sehen, aha, mein Kind hat Angst vor mir und belügt mich aus dem Grund. Dann kann ich versuchen, dann habe ich einen Anhaltspunkt, wie ich mit meinem Kind reden kann, wie ich mein eigenes Verhalten beobachten kann, schimpfe ich mit meinem Kind, wenn es irgendwas macht und wie gehe ich, ne? Wie bin ich? Aber du müsstest mir sagen, wie du auf diese Idee kommst, dass ich irgendwas gesagt hätte, was dich diese Frage stellen lässt, dass Moral hinfällig ist, im Gegenteil. Also für uns alle, wir brauchen bestimmte Regeln, für unser menschliches Zusammenleben. Im Straßenverkehr zum Beispiel ist es hilfreich, eine Regel zu haben, auf welcher Seite der Straße wir fahren mit diesen schnellen Fahrzeugen, mit denen wir unterwegs sind. Ob wir uns jetzt einigen, so wie in Deutschland, dass wir auf der rechten Seite fahren oder wie in England, dass wir auf der linken Seite, ist moralisch gesehen völlig unwesentlich. Aber dass eine Einigung hilfreich ist, dass wir einen Wert darin sehen, eine Einigung zu erzielen, um Leid zu verhindern, ja, um unnötige Todesfälle und Verletzungen zu verhindern. Das ist offensichtlich. Frag nochmal nach, bitte, Jasmin. Rosa sagt, sie hat versteht sehr schlecht. Also wie geht's euch? Hört ihr mich gut? Ja, gut. Dann liegt es an ihrer Verbindung vielleicht. Jasmin schreibt, ich hatte heute den ganzen Tag einen Teil meiner Aufmerksamkeit in meinem Körper und alles lief wie geschmiert. Da waren auch kaum Gedanken. Sprichst du davon? Ja, das ist schön, diese Beobachtung. Du schreibst, du hattest den ganzen Tag ein Teil deiner Aufmerksamkeit, ja, sehr schön ausgedrückt, in deinem Körper. Und alles lief wie geschmiert, und da waren kaum Gedanken. So, du hast also zufällig oder bewusst ein Experiment, wahrscheinlich bewusst, gemacht. Ich nenne es mal ein Experiment, eine Untersuchung und hast eine bestimmte Erfahrung gemacht. Ne? Was kann ich darüber sagen? Experimentier weiter, bitte. Wirklich, also vergesst diese Erfahrung von heute nicht, ne? Sondern bleib da drin, experimentier weiter. Ein anderer könnte die Erfahrung machen, dass er genau dieselbe Untersuchung macht und erlebt die Hölle. Ne? Also für manche Menschen ist es so schmerzhaft, mit der Aufmerksamkeit beim Körper zu sein, weil dann tauchen lauter Sachen auf, die verdrängt wurden, beispielsweise vielleicht auch verdrängt werden mussten. Ja, wenn wir zum Beispiel Missbrauch erlebt haben, ja, körperlichen oder. Also was für dich hilfreich ist, ist nicht für jeden hilfreich. Ja, zumindest nicht in der Dosierung, von der du redest, nicht den ganzen Tag einen Teil deiner Aufmerksamkeit bei dir, bei deinem Körper zu haben. Aber insgesamt gesehen, ja, ist meine Erfahrung, dass das hilfreich ist für uns. Du hast es wirklich so exquisit schön gesagt, einen Teil unserer Aufmerksamkeit bei unserem Körper zu haben. Ne? Und da ich davon ausgegangen bin, dass du nicht den ganzen Tag irgendwie in Meditation gesessen bist oder nichts tust, ist das ein anderer Teil deiner Aufmerksamkeit woanders war. Wir haben diese Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu teilen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück, was Karin gesagt hatte, mit dem in Stille und Präsenz verweilen. Das hat damit zu tun, dass ein Teil meiner Aufmerksamkeit bei dem ist, was sich allem bewusst ist. Also hier ist etwas, wie auch immer man das nennen will, das ist mir ziemlich egal. Aber zumindest bei mir ist etwas, was beobachtet, was wahrnimmt. Ich sage meistens ich, ne? Das ist so die einfachste Formulierung, die ich habe. Und Teil meiner Aufmerksamkeit ist bei diesem Sein. Ist bei dem Bewusstsein, also ich bin mir aller möglichen Dinge bewusst, bei dem Bewusstsein, in dem all diese Dinge auftauchen, bei dem Bewusstsein ist ein Teil meiner Aufmerksamkeit. Das habe ich als sehr hilfreich empfunden oder empfinde ich als äußerst hilfreich. Jetzt gehe ich nochmal zu Christopher zurück, der von Erwachen sprach. Ich glaube, da kam kein. Mit Erwachen meine ich die Erkenntnis der Einheit. Ah, okay. Ja. Okay, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal das mit Jasmin fertig sprechen. Das heißt, wenn du experimentierfreudig bist, ja, kannst du untersuchen, ob es möglich ist, einen Teil deiner Aufmerksamkeit beim Körper zu haben, um einen Teil deiner Aufmerksamkeit bei deinem Sein, also bei diesem Ich Bin, und bei diesem Bewusstsein zu haben, in dem alles auftaucht, ja. Gleichzeitig mit deinem Körper. Das heißt, so können wir experimentieren. Wir hatten am Anfang die Frage mit dem Leiden. Meine Erfahrung, das so zu leben, reduziert das Leiden. Ich muss nicht wissen, woher das kommt unbedingt. Schon hilfreich zu untersuchen, hat es was mit mir zu tun, mit meinen Verhaltensmustern. Ich habe in den 80er Jahren in England Homöopathie studiert. Und damals gab es eine hilfreiche Aussage, um eine Diagnose zu treffen, muss man drei zentrale Symptome, Charakteristika des Menschen erfasst haben, um ihm helfen zu können. Und das haben wir den Stuhl genannt, weil ein Stuhl braucht drei Beine mindestens, um einigermaßen stabil stehen zu können. Vier sind natürlich besser. Und wenn ich jetzt dieses Prinzip von dem dreibeinigen Stuhl auf die Fragen anwende, die jetzt in diesem Chat gekommen sind, wie kann ich Leiden beenden? Wie kann ich erwachen? Und was Jasmin sagt, das alles, das die Gedanken, da waren kaum Gedanken mit der Aufmerksamkeit bei deinem Körper, dann wären die drei Beine, die ich vorschlage, es habe. Ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei deinem Körper. Ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei dem, was weiß ich bin. Und ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei dem Bewusstseinsraum, in dem alles auftaucht, dieses Gespräch, der Körper taucht auf, die Empfindungen tauchen auf, die Gefühle tauchen auf, die Gedanken tauchen auf in diesem Bewusstseinsraum, könnte man sagen. Dieses Experiment durchzuführen, wie es ist, das zu den zentralen Elementen deines Alltags zu machen. Karin schreibt, danke für die schöne Erläuterung, sehr gerne. Christopher sagt, danke für die Antwort. Mit Erwachen meine ich die Erkenntnis der Einheit. Ja, die Erkenntnis der Einheit. Und du fragtest vorher, jetzt muss ich nochmal gucken, ob das Fühlen von Gefühlen eine Rolle beim Erwachen, das heißt bei der Erkenntnis der Einheit. Ja, diese Erkenntnis der Einheit. Mal, warum würde jemand Einheit erkennen wollen? Ne? Also ich hatte nie das Bedürfnis. Ich war da viel einfacher gestrickt. Ich wollte einfach nur glücklich sein. Aber gut. Wenn man gehört hat, dass es eine Erkenntnis der Einheit gibt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass ich das haben möchte, ne? vielleicht bin ich dann glücklich, ne? Es kann sein, dass das da spielt, ne? Ich mache jetzt mal eine Annahme, ne? Falls es nicht so ist, dann schreib's mir nochmal, Christopher. Also ich habe jetzt gehört, dass es sowas gibt wie Einheit. Und wenn ich das erkenne, dann läuft alles wie geschmiert. Aber Jasmin hat ja schon einen guten Tipp gegeben, wie man anfangen kann, dass alles läuft wie geschmiert. Zu experimentieren, ob es hilfreich ist, den Körper mit einzubeziehen in deine Aufmerksamkeit, ein Teil deiner Aufmerksamkeit. So, jetzt wollen wir diese Einheitsgeschichte anschauen. Ich kann nur aus einer erkennenden Einheit. Okay. Du bist bewusst, Christopher, ne? Falls es nicht so ist, dann schreib mir bitte. Da ist Bewusstsein, lass uns mal das so formulieren. Ja? Und wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, woher die Gedanken kommen. Das muss ich auch gar nicht wissen, um untersuchen zu können, wie sich das verhält. Ich bin bewusst, wenn ich mit dem jetzt nehme wieder den Ramana, ein Glück, dass ich den erwähnt habe am Anfang, der hilft mir wieder aus der Patsche. Er hat ja gesagt, dass wenn du glücklich sein willst, jetzt nimm mal andere Worte, wenn du die Erfahrung von Einheit machen willst und du identifizierst das Selbst mit dem Körper, dann ist es so, wie wenn du versuchst, einen Fluss zu überqueren auf dem Rücken eines Krokodils. Ne? Das haben wir nur das mit der Einheit da reingesetzt. Das könnt ihr bestimmt unterschreiben, dass das das Gleiche ist. Das heißt, wenn wir uns mit dem, also sich des Körpers bewusst zu sein, ja, wie Jasmin das geschrieben hat, ein Teil der Aufmerksamkeit dort verweilen zu lassen, ist es möglich, gleichzeitig zum Beispiel mit dem, was wir Bewusstsein nennen, also unsere eigene Erfahrung von Bewusstsein, ist es möglich, die Aufmerksamkeit, einen Teil der Aufmerksamkeit, einen großen Teil der Aufmerksamkeit, dort ruhen zu lassen. Wir haben im Deutschen wirklich so einen exquisiten Begriff wie Bewusstsein, wo das Sein und das Bewusst in einem Wort verbindet. Gibt es im Englischen zum Beispiel nicht. Sanskrit macht das auch. Bewusst ist Chit und Sein ist Sat. Sat Chit, meistens wird so rum gesagt, Sein bewusst. Wenn wir anstatt nur mit dem Körper identifiziert sind, mit dem Sein und dem Bewusstsein identifiziert sind, wir nehmen diese drei Dinge, diesen dreibeinigen Stuhl, dann können wir doch erkennen, dass alles, was uns begegnet, jeder Gedanke, jedes Gefühl, das Leiden, was hatten wir noch für Sachen in diesem, das wie geschmiert laufen, das, die Gefühle, also alles, was heute an Worten aufgetaucht ist, geschieht in diesem Bewusstsein. Es taucht nichts auf, getrennt von diesem Bewusstsein. Das ist die einzige Einheitserfahrung, die ich direkt habe. Die habe ich aber auch nur, wenn meine Aufmerksamkeit bei diesen drei Stuhlbeinen, auf diesen drei Stuhlbeinen ruht. Wenn ich eins davon vergesse, dann kippelt der Stuhl um. sage ich jetzt mal so, ein vereinfachtes Modell. Gibt es irgendetwas, das du benennen kannst, das unabhängig von deinem Bewusstsein ist? Oder taucht alles in Verbindung mit deinem Bewusstsein auf? Und ist es nicht so, dass die Dinge, die auftauchen in deinem Bewusstsein, veränderliche Qualität haben? Jetzt ist gerade Satsang auf YouTube und Zoom. Nachher ist irgendwas anderes. Alles verändert sich Moment für Moment, was im Bewusstsein auftaucht. Jetzt sind die Worte, jetzt sind andere Worte. Und das Bewusstsein, könnte man sagen, ist das, was wir zumindest im Wachzustand als stabil bezeichnen könnten. Nichts taucht ohne dieses Bewusstsein auf. Langt dir das an Einheitserfahrung? Also mir genügt das vollkommen. Ich kann dann diese Frage mit dem alles eins sein, also wie sagt man das, zu Bett bringen. Wie man so ein Kind ins Bett bringt und sagt, du darfst jetzt schlafen. Hast genug gearbeitet oder gespielt. Kannst jetzt ruhen. Ja, du musst ja um dieses Einssein keine Sorgen mehr machen. Ruhe einfach auf diesen drei Stuhlbeinen. Körper mit einbeziehen, Sein mit einbeziehen, Bewusstsein mit einbeziehen, in diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Moment. Und mach das Experiment, was Jasmin mit dem Körper gemacht hat heute, mit diesen drei Komponenten. Und schau dann, ob dann diese Frage mit dem, also Erwachen, ob das dann noch relevant ist, ne? Meld dich gern bei mir, wenn du das Experiment gemacht hast. Das würde mich wirklich interessieren. Ob die immer noch besteht. Und bitte, wenn irgendwas noch übrig ist von euren Fragen, also ich bemühe mich wirklich auf euch einzugehen und zu versuchen zu verstehen, was die Essenz eurer Frage ist, manchmal treffe ich es nicht, dann hakt bitte nach. Jasmin schreibt, bezogen auf die Identifikation mit Werten, genau. Also gut, danke, dass du das klärst, weil dann kann ich auch was dazu sagen. Ja? Ruhend in diesem Sein, ruhend in diesem Bewusstsein, den Körper mit einbeziehend, brauchen wir als Menschen bestimmte Regeln. Ja. Eine hilfreiche Regel ist zum Beispiel, deswegen gibt es diese Geschichte mit Gott, der da, ich weiß nicht, wo der herkam. Vielleicht weiß das jemand. Vielleicht ist das wichtig, vielleicht muss ich erst klären, wo Gott herkam in der Geschichte mit dem Moses, als er eben die 10 Gebote gab. Aber ich glaube nicht, dass es so relevant ist. Auf jeden Fall hat er ihm 10 Gebote gegeben. Warum? Weil die Leute sich die Köpfe eingeschlagen haben. Und Gott hat gedacht, also es wäre mir ganz gut, wenn ich denen noch ein paar Regeln mitgebe, die scheinen nicht zu wissen, wie man miteinander umgehen kann. Mir hat er gesagt, du sollst dich töten. Ne? Ich kriege jetzt bestimmt nicht alle 10 hin. Ne? Also Werte, ja, sind lebenswichtig für Leute, die nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Und wenn es Leute gibt, die nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben, dann haben wir dann auch Gesetze, die sagen, wenn du jetzt da rumläufst und Leute umbringst, dann sperren wir dich ein. Zu deiner eigenen Sicherheit und vor allem zur Sicherheit aller anderen. Wir können nicht Leute haben, die rumgehen und unsere Kinder umbringen oder vergewaltigen oder auch Erwachsene und so weiter. Das ist nicht hilfreich. Das heißt, wenn jemand diese Werte nicht bei jemandem auf natürliche Art und Weise verankert sind, dann müssen wir uns über Werte unterhalten. Und je nachdem, was unser Ziel im Leben ist, wenn wir jetzt einfach nur versuchen wollen, das größte Stück des Kuchens zu bekommen, dann ist es eine bestimmte Lebensphilosophie. Und wenn wir interessiert sind, die paar Jahre, die wir haben, dafür zu verwenden, uns höchstmöglich zu verwirklichen, also unser menschliches Potenzial höchstmöglich abzurufen, dann werden wir uns mehr mit Werten beschäftigen müssen. Ich gebe mal ein Beispiel von Werten. Wenn Menschen auf so eine Bühne gehen wie ich und anderen Leuten denen vermitteln, sie wären irgendwie was Besonderes, was es nicht meine Absicht ist, aber das wird dann projiziert. Also bei mir werden Fragen über Erwachen gestellt. Dann hat man eine besondere Rolle, eine besondere Aufgabe und eine besondere Verantwortung. Und was zum Beispiel dann in solchen Kreisen leicht passiert, ist, dass spirituelle Lehrer oder wie auch immer man die bezeichnen wollen, das für ihr Privatvergnügen einen Nutzen daraus ziehen. Sei das in welcher Art auch immer, ne? Oft ist es zum Beispiel sexueller Natur. Also Werte, wenn Werte spielen eine Rolle. Deswegen haben wir auch Regeln, dass wir sagen, Lehrer sollen nicht mit ihren Schülern Sex haben. Also ich meine, in der Grundschule ist es für jeden klar, dass das eine Regel ist, die äußerst wichtig ist. Wenn du jetzt an der Universität bist, dann ist diese Regel auch sehr hilfreich. Zumindest haben wir das als Gesellschaft so anerkannt durch Erfahrung. Wahrscheinlich weniger wichtig, weil das sind dann erwachsene Kinder, um das mal so auszudrücken, Erwachsene, junge Erwachsene, die nicht ganz so schutzbedürftig sind wie ein 10-jähriges Kind. Aber Werte spielen eine immense Rolle. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass also danke, Jasmin, für deine Frage, weil es wird sehr wenig über Werte gesprochen in unserer Kultur. Und erstaunlicherweise sehr wenig, also im Rahmen von dem, was Leute Erwachen nennen. Ja, ich hoffe, das klärt es. Also, dass Werte sind wichtig für uns Menschen. Narasimha schreibt, was bin ich und was bin ich nicht? Wie geschieht Selbsterkenntnis? Also was du bist, was du nicht bist, das weiß ich nicht. Das kannst nur du ergründen. Aber diese Frage, was bin ich, kann sehr hilfreich sein, das zu untersuchen und zu schauen, was passiert, wenn du diese Frage stellst. Weil dieses Ich, was sich bewusst ist, oh, ich bin schon weit über meine Zeit, kann das sein? Ja. Mal schauen, wie viele Fragen da noch sind. Okay, ich versuche mal ein bisschen Tempo. Ich weiß nicht, du musst es selber untersuchen. Ne? Wer bin ich? Also Ramana hatte die Angewohnheit, dass wenn jemand Fragen stellt, so wie mir jetzt Fragen stellt, er mir Fragen stellt, dass er gesagt hat, wer will das wissen? Und dann war die Antwort natürlich ich, ne? Und dann hat er gesagt, wer bist du? Und meistens wird es dann still. Also weil, also wenn ich versuche rauszufinden, wer bin ich, dann wird es still. Und das gefällt mir. Also wenn das deine Erfahrung ist, dann jedes Mal, wenn es nicht still ist, dann frag dich die Frage, wer bin ich? Dann kommst du sehr schnell zu ein oder zwei Beinen von diesem Stuhl, von dem ich gesprochen habe. Sein Bewusstsein zumindest, ne? Nimm ruhig den Körper noch mit dazu. Das musst du, wie geschieht Selbsterkenntnis? Also selbst, wenn wir sagen, ich fange mit dem Selbst an, das bin ich und das will ich kennen, dann frage ich mich, wer bin ich? Ich versuche das zu ergründen. Was ist dieses Mysterium, das hier spricht? Gerne ein andermal nochmal nachhaken, Rassima. Ich überziehe ungern. Lucy Lee kommt mit einer sehr großen Frage. Rassima hat noch eine Frage. Also die zwei beantworte ich noch und nehme dann heute keine weiteren dazu. Wer noch Fragen hat, bitte beim nächsten Mal oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Narasimha, ich gehe nochmal zu Narasimha. Was bedeutet Identifikation? Wer identifiziert sich mit was? Wie lösen sich Identifikationen? Jedes Mal, wenn du Ärger erfährst, das heißt, deine Fußballmannschaft hat verloren und du bist unglücklich, vermute ich mal, dass deine Identifikation stattgefunden hat. Das heißt, jedes Mal, wenn du unglücklich bist, kannst du untersuchen, war ich dann mit irgendeiner Idee identifiziert? Mein Leben ist nicht mehr lebenswert, wenn Bayern München verliert. Du übersetzt das Bayern München für deine persönliche Situation. Das mache ich jetzt ganz schnell, weil Lucy Lee, ich habe es nur überflogen, in meinem Körper gibt es eigentlich immer noch ein permanentes Bedrohungserleben. Wenn ich alleine bin, schlummert es im Hintergrund, im Kontakt mit Menschen bricht es dann schnell wieder aus. Es scheint sehr schwierig, dann nicht stark identifiziert damit zu sein. Bin dann wie getrieben davon. Ja. Also das gilt's achtsam damit zu sein. Ne? Ich vermute mal, dass das mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Und das taucht dann in Situationen auf, so wie du sagst, wenn du alleine bist, schlummert es im Kontakt, bricht es dann schnell wieder aus. Es scheint sehr schwierig, das zu sein damit. Ja, also so eine tiefe Frage bedarf an und für sich im privaten Rahmen, wo man das gemeinsam untersuchen kann. Auf jeden Fall ist es ernst zu nehmen, wenn so Bedrohungs- und vor allem, wenn, wie du schreibst, permanente Bedrohungserleben latent im Hintergrund sind, die dann einfach im Kontakt mit Menschen auftauchen. Also das ist was, wo ich dir ans Herz lege, das mit jemandem, der therapeutisch geschult ist, der vielleicht eine Somatic Experience in Ausbildung hat oder eine Namenausbildung gemacht hat, anschauen kann. Und du kannst mich auch gern kontaktieren. Ich schaue das gerne zu eins mit dir in einem geschützten Rahmen an. Da möchte ich ungern, also vor allem jetzt am Ende der Session noch viel mehr sagen, außer nimm das ernst. Untersuch das. Ja. Ja, und stell sie gern wieder, wenn du die aus welchen Gründen auch nicht traust, jetzt mich oder jemanden zu kontaktieren, aber stell sie möglichst früh in der Session und nicht am Ende. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusammensein. Ich habe es sehr genossen mit euch. Danke für eure sehr wertvollen Fragen. Das finde ich wirklich exquisit, dass ihr so gute Fragen stellt. Ja.
Danke, Kevin, für Satsang.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir Danke an alle für dabei sein. Hm.